Gut, also letzte Stunde haben wir die Fermionen fertig gemacht mit dem Fadintegralformalismus. Was uns jetzt noch fehlt, das sind die Eichfelder und da gibt es auch nochmal gewisse Schwierigkeiten, die wir jetzt gleich sehen werden. Also das neue größere Kapitel ist Fadintegral. Quantisierung. Von Eichfeldern. Und bevor ich damit beginne, will ich eine gewisse Wiederholung bezüglich Eichtheorien machen, insbesondere sogenannte nicht-abelsche Eichtheorien, wie sie zum Beispiel Gluonen beschreiben. Ich nehme zwar an, dass ich das bei meinen Philipsen getan habe, aber wenn ich an meine Studentenzeit zurückdenke, also mir hat es große Schwierigkeiten bereitet, diese vielen Indizes und Zeug und war. Also deswegen will ich vielleicht eine halbe Stunde aufwenden, um nochmal wenigstens die wichtigen Formen hinzuschreiben. Ich meine, ich kann es nicht ausführlich tun, aber vielleicht als Erinnerung oder auch als Anhaltspunkt für euch, wenn ihr das irgendwas nicht versteht, wo ihr was tun müsst oder wo ihr vielleicht gleich nachfragen könnt. Also 6.1, wesentliche Elemente Abelscher und nicht-abelscher Eichtheorien. Fangen wir mit dem Fall an, der sicher einfach für euch ist. Das ist der Abelsche Fall. Und also das Begriff, der aus der Gruppentheorie kommt, was bedeutet, dass die Gruppenelemente miteinander vertauschen. Man nennt es auch U1-Eichtheorie. Oder mehr physikalisch motiviert wäre das die Maxwell-Theorie. Also mit anderen Worten das elektromagnetische Feld. Und wenn man da Fermionen dazu nehmen würde, wäre es dann die QID. Gut, und also zur Wiederholung oder Erinnerung, die Wirkung. Ich werde auch dieses Kapitel komplett im euklidischen Formalismus gestalten, der ist mir oder Leuten, die numerisch arbeiten, geläufig, aber im Prinzip könnte natürlich auch im Minkowski-Formalismus gehen. Das Einzige, was passieren wird, dass irgendwo vielleicht Minuszeichen oder I-Faktoren auftreten. Also die euklidische Wirkung fürs elektromagnetische Feld sieht so aus. S von A ist ein Viertel. Integral d hoch 4x, f-Menü, wobei f-Menü gerade der Feldstärke-Tensor ist, d-Mü, a-Mü minus d-Mü, a-Mü. Gut, und der Grund, warum die Wirkung so eine Form hat, also insbesondere so ein vielleicht eigenartiger antisymmetrischer Feldstärke-Tensor dasteht, das ist der Grund, dass man Eichinvarianz fordert, also dass sich die Wirkung unter einer Eichtransformation nicht verändert. Und gerade die Eichtransformationen werden uns auch gleich die Schwierigkeiten im Fadintegralformalismus bereiten. Und auch nur über die Eichtransformationen sieht man überhaupt, warum das irgendwas mit der Gruppe U1 zu tun hat. Deswegen ist das das Nächste, was man sich hinschreiben sollte. Also eine Eichtransformation wird beschrieben durch eine Funktion g von x, also x ist die Raumzeit und die hat folgende Form, nämlich e hoch i Lambda von x, wobei Lambda eine ganz normale Zahl ist, eine reelle Zahl und also das ist eine komplexe Phase damit, also ein Element auf dem Einheitskreis und diese Elemente des Einheitskreises, die werden halt in der Mathematik gerade als U1 bezeichnet, also die bildende Gruppe. Wenn er zwei Elemente vom Einheitskreis multipliziert, seid ihr wieder auf einem Einheitskreis und so weiter. Also dieses Ding ist Element U1, daher der Name U1-Eichtheorie. Und das Wichtige, also ich schreibe es deswegen explizit nochmal an, dass dieses Lambda von x abhängt. Also an jedem Punkt können da eine andere Drehung machen oder ein anderes U1-Element auswählen. Also unabhängige U1-Transformationen. An jedem Raumzeitpunkt. Gut, und so eine Eichtransformation hat dann eine gewisse Form, wenn es auf dieses A μ wirkt, nämlich sieht das Ganze in einer relativ komplizierten Schreibweise folgendermaßen aus, aber ich will diese etwas komplizierte Schreibweise verwenden, weil die werden wir für die nicht-abelsche Eichtheorie dann 1:1 verwenden können. Also A μ, wenn ich es Eich transformiere, geht über in A μ mit Index g, und das kann ich folgendermaßen schreiben: g von x, A μ von x plus i durch e d μ g hoch minus 1 von x. Also das sieht vielleicht für einen Elektromagnetismus irgendwie unheimlich und sehr unhandlich aus, aber das kann man natürlich leicht ausrechnen. Also der erste Term, dieses A μ hier, wenn von links mit g und von rechts mit g hoch minus 1 multipliziert wird und sowohl A μ als auch g nur Zahlen sind, kann ich die natürlich vertauschen, und dann ist g mal g hoch minus 1 gerade Identität, fällt also weg. Das heißt, der erste Term ist gerade unverändert A μ von x. Naja, der hintere Term, wenn ich g1 ableite mit d μ, dann, wenn er da hinschaut, habt ihr e hoch minus i lambda wegen dem minus 1. Und was passiert? Die e-Funktion bleibt und es kommt halt minus i runter und lambda wird mit d μ nachdifferenziert. Aber das Schöne ist halt, dass sich das g mit dieser e-Funktion wieder weghebt und am Ende nur das d μ lambda steht. Also euer Ergebnis sieht dann sehr einfach aus. Und das ist wahrscheinlich gerade die Form, die ihr in eurer Feldtheorie-Vorlesung damals gelernt habt oder vorgesetzt bekommen habt von der Eichtransformation. Aber wenn ich jetzt nur das angegeben hätte, dann wäre, glaube ich, nicht ersichtlich gewesen, wie das irgendwie mit U1 zusammenhängt. Und zweitens hätte man auch große Schwierigkeiten gehabt, das dann auf nicht-abelsche Eichtheorien rüberzuziehen. Ich bin jetzt irgendwo getäuscht. Seid ihr doch zufrieden? Ja, ich glaube, also hier mal plus i und minus 1 gibt ein minus i hier und dann wird es stimmen. Gut, also das, denke ich, ist nicht viel Neues hier. Jetzt wollen wir auf den nicht-abelschen Fall gehen, der eigentlich interessant dann ist oder für viele Anwendungen interessant ist. Und machen wir es gleich allgemein, eine SUN-Eichtheorie, also in der Natur hat man vor allem SU2, das ist die schwache Wechselwirkung, und SU3, das ist dann die QCD oder starke Wechselwirkung. Man bezeichnet es auch als Young-Mills-Theorie. Also das waren die ersten, die das publiziert haben. Und ja, anschaulich ist es das chromoelektrische oder magnetische Feld. Und zusammen mit Fermionen wäre es kurze Idee. Gut, jetzt technisch hat man eine Komplikation, also die Eichfelder A μ A, die tragen den zusätzlichen Farbindex. Und dieser Farbindex, der läuft von 1 bis n Quadrat minus 1. Gut, und also jetzt kommt gerade so ein längerer Block an Dingen, wo ich annehme, dass der Herr Philipsen schon gemacht hat und was für gewisses Hin- und Herrechnen relativ wichtig ist. Also wahrscheinlich werden wir da auf dem nächsten Hausaufgabenzettel ein paar Übungen draufsetzen, dass ihr das wieder wiederholen könnt. Also die erste Bemerkung, also neben diesem A μ A existiert auch eine Matrix-Schreibweise. Also diese Matrix-Schreibweise ist mit dieser komponentenweisen Schreibweise folgendermaßen verbunden. Also A μ ist A μ A mal TA, wobei dieses TA, das sind Matrizen, die werden bezeichnet als erzeugende oder Generatoren. Also das ist eine Bezeichnung aus der Mathematik, wenn man euch Gruppentheorie anschaut, da wir da auf diesen Begriff stoßen. Dann, ja, in der Regel sind es n mal n Matrizen. SUN. Also die einzige Ausnahme ist, wenn man sogenannte Felder einer nicht fundamentalen Darstellung betrachtet, aber darauf will ich hier eigentlich nicht eingehen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn irgendjemand beim Herrn Dietrich da diese Beyoncé Standard Model Vorlesungen macht, der nämlich angeht über fundamentale Darstellungen hin und wieder hinaus und dann ist für eine SUN-Eichtheorie unter Umständen auch eine größere Matrix möglich oder sinnvoll. Aber ich glaube, für unsere Zwecke können wir es auf die einfachste Darstellung und da hat man halt n mal n Matrizen beschränken. Dann ja, machen wir zwei einfache Beispiele. SO2, da wäre das TA gleich Sigma A halbe, wobei das Sigma A die euch sicher wohlbekannten Pauli-Matrizen sind. Also entweder wenn er schwache Wechselwirkung treibt, ist das sinnvoll, oder aber auch wenn er so Spielzeugrechnungen für QCD macht und euer Leben ein bisschen erleichtern wollt und nicht SO3, sondern SO2 macht, ist es oft sehr viel einfacher mit diesen Pauli-Matrizen zu rechnen, als was jetzt gleich kommt, nämlich für SO3, da hätte er das TA grad Lambda A halbe und dieses Lambda A, das sind dann 8 Matrizen und die nennt man Gell-Mann-Matrizen. Gut, dann zu der Beziehung gibt es auch eine inverse Beziehung. Um da zwischen Komponenten- und Matrix-Schreibweise hin und her zu wechseln. Und die lautet folgendermaßen: A μ A gleich 2 mal die Spur von A μ mal TA. Und ja, damit das funktioniert, muss man eine Konvention einhalten, die aber meines Wissens eigentlich fast immer erfüllt ist oder immer eingehalten wird in der Literatur. Also erfordert eine Konvention, und zwar eine gewisse Normierung an die Erzeugenden, was auch gerade der Grund ist, warum hier dieser Faktor 1,5 jeweils drinsteht. Also diese Konvention ist, dass die Spur von TA und TB Grad Delta AB halbe ist. Dann sollte man noch erwähnen, dass die TA, die erfüllen eine gewisse Algebra, und die Algebra von der Gruppe, in gewisser Weise gibt es die Struktur wieder oder das, was in der Gruppe eigentlich vor sich geht. Und diese Algebra, ganz abstrakt hingeschrieben, hat immer die Form, dass er einen Kommutator zweier Generatoren anguckt. Und der Kommutator zweier Generatoren ist FABC mal ein dritter Generator. Und diese Fs hier, das nennt man Strukturkonstanten. Und die sind antisymmetrisch. Und als letztes Beispiel, um zumindest die SO2 explizit zu machen, für SO2, da sind die Strukturkonstanten sehr einfach. FABC ist gerade der antisymmetrische Tensor EpsilonABC. Gut, und was diese Algebra in gewisser Weise bedeutet oder warum die wichtig ist und die gesamte Information erhält, das kann man folgendermaßen verstehen. Also ein Gruppenelement aus SON hat folgende Form: G gleich E hoch I mal, schreiben wir auch Lambda A TA. Naja, und wenn er jetzt eine sehr, sehr kleine Transformation macht, also diese Lambda infinitesimal wählt, dann habt ihr eine Identität plus was infinitesimal ist, mal so ein Erzeugendes oder so ein Generator. Das heißt, diese Generatoren, die beschreiben euch winzige Transformationen, und der Kommutator, der gibt euch die Information, was passiert, wenn ich eine winzige Transformation in die eine und eine andere in die andere Richtung mache und das Ganze dann umdrehe. Also ein einfach vorstellbares Beispiel sind Rotationen, die kann ich auch in Form von solchen Algebren schreiben. Ihr wisst, wenn ich erst in X-Richtung und dann in Y rotiere, ist es was anderes, als wenn ich erst in Y und in X rotiere. Und der Unterschied ist gerade dieser Kommutator, und typischerweise bei Rotationen ist dieser Unterschied gerade eine kleine Rotation in Z-Richtung. Naja, nachdem ich halt beliebig große Transformationen immer aus infinitesimalen, sehr, sehr vielen halt aufbauen kann, enthält das irgendwie die gesamte Information über diese Gruppe. Deswegen ist diese Algebra hier eigentlich hinreichend, um alles zu beschreiben oder die ganze Struktur zu verstehen. Gut, also so viel die kurze Zusammenfassung von diesen, naja, SON-Gruppen. Jetzt nochmal an euch die Frage: Habt ihr das irgendwie gesehen, so ähnlich bei meinem Philipsen, oder ist das komplett neu jetzt? Also es ist halbwegs verständlich, was an der Tafel steht. Gut. Also jetzt können wir dann praktisch hier wieder einsteigen und das Analoge von dieser linken Tafelhälfte hinschreiben. Also beginnen wir mit der euklidischen Wirkung. Also das sieht aus, S von A gleich 1/4 Integral d hoch 4x f-a, also da ist wenig Unterschied, ihr müsst halt noch über den Farbindex summieren. Und der Feldstärketensor, der sieht aber ein bisschen erweitert aus. Also ihr habt das gewohnte d μ a μ a minus d μ a μ a. Aber jetzt habt ihr einen Term, der interessante Physik gibt, nämlich g mal FABC a μ b a μ c. Also das g, wenn ihr mit da oben habt ihr es nicht, aber das g, das ist sowas wie die elektrische Ladung oder die Kopplungskonstante. Und naja, also das, warum dieser Term gerade interessante Physik macht, ist auch relativ leicht zu verstehen. Also hier wird über einen Feldstärketensor quadriert. Und wenn er diesen Anteil da hinten anschaut, der selber schon a Quadrat trägt, dann wird er entweder mit den Ableitungen davon multipliziert, was ein a hoch 3 gibt, oder mit sich selber, was ein a hoch 4 gibt. Und solche Terme von der Störungsentwicklung, wisst ihr, das sind gerade Wechselwirkungsterme. Und physikalisch bedeutet es halt, wenn ihr jetzt dran denkt, dass diese a μs die Gluonen sind, dass halt zwei Gluonen sich anziehen oder abstoßen können oder zum Beispiel zwei Gluonen zu einem dritten verschmelzen können. Und das führt halt zu Wechselwirkungen, die ihr bei Photonen nicht habt. Denn da oben bei Photonen ist der Feldstärketensor linear in A. Das heißt, da kriegt ihr immer nur quadratische Terme und die entsprechen der freien Bewegung. Das ist halt der Grund, dass Photonen, da könnt ihr zwei Lichtstrahlen durcheinander durchschicken, ohne dass die abgelenkt werden. Wenn ihr irgendein Experiment jetzt entsinnen würdet, wo ihr halt, was weiß ich, Gluonen durcheinander durchschickt, dann würde es da also gewisse Ablenkungen, Wechselwirkungen etc. geben. Und diese ganzen interessanten Phänomene der QCD, wie zum Beispiel Confinement oder auch die Bildung von Hadronen, also dass Quark-Antiquark-Paare sich zusammenfinden oder drei Quarks, die kommen alle aus dieser Wechselwirkung der Gluonen da hinten. Und deswegen ist das eigentlich der entscheidende und auch wichtige Term in der QCD. Gut, nachdem ich neben den Komponenten schon eine Matrix-Schreibweise eingeführt habe, will ich auch die entsprechende Wirkung in Matrixform nochmal hinschreiben. Das sieht folgendermaßen aus, 1/2 d hoch 4x und jetzt eine Spur von f-menü. Also das könnt ihr mit diesen Beziehungen rechts oben relativ leicht berechnen, dass das hier äquivalent ist, wobei noch die Definition vom Feldstärketensor in der Matrix-Schreibweise angeben muss, nämlich es ist dμ a nü minus d nü a μ minus ig und jetzt der Kommutator von a μ a nü. Dann eine Eichtransformation in Analogie zum Abelschen Fall hat da halt auch ein Gruppenelement g von x. Das habe ich euch hier schon gesagt, wie man das schreiben kann, nämlich e hoch i, wobei jetzt diese 3 oder 8 oder wie viele Parameter auch immer, hängt von der Eichgruppe ab. Das sind jetzt halt auch Funktionen von x, sind also an jedem Raumzeitpunkt beliebig wählbar. Naja, und das ist halt ein Element der SUN, deswegen SUN-Eichtheorie. Gut, und diese Eichtransformationen kann man explizit angeben und jetzt wird gleich ersichtlich, warum ich halt in der Maxwell-Theorie so einen komplizierten Ausdruck erstmal hingeschrieben habe. Also a μ von x geht über in a μ g von x. Also das ist wieder die Version in der Matrix-Schreibweise jetzt. Und das hat halt die Farben g von x, a μ von x plus i durch g d μ g hoch minus 1 von x. Also der Ausdruck sieht auf den ersten Blick absolut identisch aus. Was hier natürlich jetzt nicht möglich ist, das ist dieses einfache Ausrechnen, was wir hier getan haben. Denn da oben war dieses g schlicht und einfach eine komplexe Zahl, das g hoch minus 1 auch, das a μ auch. Das heißt, ich konnte das hin und her schieben und g hoch minus 1 wegkürzen. Da unten ist es nicht mehr so, das G von X, das ist, wie ihr hier seht, eine Matrix, weil Lambda selber wieder eine Matrix ist. Das G hoch minus 1 auch und das A mu auch. Und Matrizen könnt ihr halt nicht vertauschen, deswegen gerade der Grund, nicht abelsche Eichtheorie, also nicht Vertauschbarkeit. Das heißt, den Term, den könnt ihr nicht einfach als A mu schreiben, sondern das müsst ihr kompliziert auflösen. Und naja, diese komplizierte Auflösung, in der Regel schreibt man das nicht in Matrixform, sondern setzt das Ganze in Komponenten ein und gibt dann nur die infinitesimale Transformation an. Das ist auch eine gute Übungsaufgabe für euch, das herzuleiten. Also hier nur das Ergebnis a mu a von x geht über ein a mu a g von x. Und das ist a mu a von x plus. Und wenn ihr jetzt sorgfältig rechnet, kriegt ihr f a b c a mu b von x lambda c von x plus 1 durch g d mu lambda a von x plus, ja, und das ist nur als eine Entwicklung für kleine Lambda Ordnung Lambda Quadrat. Das habe ich ja vernachlässigt. Also von der Struktur ist zumindest dieser Term wieder ähnlich wie beim Elektromagnetismus, aber aufgrund dieser interessanten quadratischen Terme im Feldstärketensor kommt jetzt halt zusätzlich was dazu, nämlich das hier da und auch höhere Terme, die ich nicht explizit hinschreiben kann oder einfach hinschreiben kann. Gut, also so viel erstmal zur Wiederholung, insbesondere was nicht abelsche Eichtheorien sind. Wenn ihr dazu Fragen habt oder irgendwas jetzt zu schnell ging, wäre, glaube ich, ein guter Punkt, zwischenzufragen, dass wir das klären. Noch eine Minute nachzudenken, bin gleich wieder da. Gut, also wenn das halbwegs verständlich war, dann wollen wir uns jetzt mal anschauen, wo die Schwierigkeiten bei der Quantisierung solcher Eichtheorien liegen. Schwierigkeiten bei Quantisierung von Eichtheorien. Und beginnen will ich auch nochmal mit einer kurzen Wiederholung, nämlich mit dem kanonischen Formalismus. Das sollte auch was sein, was ihr im letzten Semester getan habt, vielleicht oder wahrscheinlich nur für die Maxwell-Theorie. Aber nichtsdestotrotz ist es ganz hilfreich, weil die Ursache für die Schwierigkeiten ist in beiden Fällen das Gleiche. Also, wenn ihr Maxwell-Theorie kanonisch quantisiert, braucht ihr erstmal kanonisch konjugierte Impulse. Der Fälle A μ. Und na, das wisst ihr alle, wie die aussehen. Also der kanonisch konjugierte Impuls π μ vom Feld A μ. Das ist die Ableitung der Lagrange-Funktion nach der Zeitableitung vom Feld, auch im gleichen Raumpunkt. Und das auszurechnen, wenn man da oben auf die Wirkung schaut, ist nicht übermäßig schwierig. Also wo halt dieses d0 a μ auftritt, das ist offensichtlich dann, wenn der Feldstärketensor selber entweder ein μ oder ein ν, eine 0 stehen hat, weil dann ist entweder der vordere oder der hintere Term gerade von dieser Form d0 a μ, und nachdem hier in der Wirkung oder in der Lagrange-Funktion ein Quadrat steht, was halt passiert ist dann, dass gerade der Feldstärke-Tensor mit den gleichen Indizes, also 0 und μ, in der Ableitung rauskommt. Gut, aber das bringt gleich ein gewisses Problem mit sich. Also F00 aufgrund der Antisymmetrie. Das ist ein räumlicher Vektor. Also wenn man ja kanonisch quantisiert, dann lässt man typischerweise die Orte und die Felder nicht von der Zeit abhängen. Also denk an die Quantenmechanik, da schreibst du ja.
Also dann müsste dann auch ein Unterstrich sein als
rechts. Achso, ja, genau, das habe ich vergessen. Im Prinzip, ihr könnt das Zeitargument natürlich setzen, aber das in der Regel, wenn man kanonisch quantisiert, gibt man Vertauschungsrelationen zu festen Zeiten an. Und also in der Quantenmechanik ist es ja P und X, der Kommutator, und nicht irgendwie P an einem Zeitpunkt und X am anderen Zeitpunkt. Das kann man ausrechnen, aber das ist in der Regel nicht nötig. Deswegen habe ich es jetzt hier auch weglassen. Also F00 ist 0. Und naja, wenn F000 ist, ist halt auch offenbar Pi von x gleich 0. Also das heißt, so A0 von x existiert kein kanonisch konjugierter Impuls. Und sowas bereitet halt gewisse Schwierigkeiten, wenn er diesen kanonischen Formalismus da durchzieht. Und in meinem Detail oder was, haben wir jetzt nicht die Zeit, das zu machen. Nur zur Erinnerung, was der Herr Philipsen dann im letzten Semester getan hat, ist einen Ausweg eingeschlagen. Und dieser Ausweg war eine sogenannte Eichfixierung. Und eine Eichfixierung, das ist eine Bedingung, die jede physikalische Situation zulässt. Aber die Menge der Sie beschreibenden Amü einschränkt BZW im Idealfall. Auf ein Element reduziert. Also wenn ihr irgendwie eine Physiksituation habt, dann ist klar, dass unendlich viele Eichfelder diese Physik beschreiben, denn wenn ihr ein gegebenes Eichfeld habt, dann könnt ihr eine Eichtransformation machen und es gibt unendlich viele Eichtransformationen, also mit anderen Worten auch unendlich viele Repräsentanten für eine physikalische Situation. Und nur ganz vage ein Beispiel anzugeben, eine mögliche Eichfixierung wäre, dass man die Nullkomponente vom Eichfeld auf Null setzt und dann in Anführungszeichen ist dieses Problem, was ich skizziert habe, natürlich sofort weg, denn wenn ihr auch kein Feld habt mit einem Index 0, dann braucht es ja nicht zu stören, wenn dazu kein kanonisch konjugierter Impuls existiert. Also das ist im Hinblick auf kanonische Quantisierung, glaube ich, eine relativ angenehme Wahl der Eichung. Es gibt aber mehr Möglichkeiten, da diese Eichung zu wählen. Ich weiß nicht, was der Herr Philipsen gemacht hat. Auf jeden Fall, wenn man die Eichung fixiert, dann gehen diese Probleme irgendwann weg und ihr könnt wieder eine sinnvolle Quantentheorie treiben. Und halt auch die Ursache also das ist auch mehr jetzt skizziert oder versucht plausibel zu machen, liegt halt in den unphysikalischen Freiheitsgraden, die mit diesen Eichtransformationen verbunden sind. Also wenn ich ein Problem lösen kann, dadurch, dass ich halt gewisse Freiheitsgrade rausnehme, die meine Physik nicht einschränken, dann waren offenbar diese unphysikalisch vielen Freiheitsgrade an der Misere schuld. Und wir werden sehen, dass im Pfadintegral eine gewisse ähnliche Sache dann auftritt. Also, Ursache in unphysikalischen Freiheitsgraden, die mit Eichtrafos assoziiert sind. Erinnert ihr euch, welche Eichung damals der Philipson gewählt hat, um die Maxwell-Theorie wahrscheinlich kanonisch zu quantisieren? Also neben diesem A0 gleich 0 gibt es noch zwei gängige Sachen, nämlich Lorentz-Eichung, da schreibt man dμ A μ gleich 0 und Coulomb-Eichung, da schreibt man Gradient Vektor A gleich 0. Ich nehme an, eine von diesen dreien hat er getan. Gut, also jetzt zum eigentlichen Ziel von uns, nämlich dem Pfadintegral-Formalismus. Und ja, gehen wir mal ganz unbedarft an die Sache ran, in der Hoffnung, dass vielleicht hier keine Probleme auftreten. Also das Erste, was man, wenn man in Analogie zu unseren bisherigen Techniken und Erfahrungen vorgeht, das Erste, was man hinschreibt, wäre für Young-Mills-Theorie, wenn wir es mal gleich machen wollen, das erzeugende Funktional. Naja, und also das ist halt naheliegend, dass das die gleiche Form hat wie immer, nämlich Normierungsfaktor 1 durch z. Dann ein Integral über alle Felder, dann e hoch minus die Wirkung und dass ich dann entsprechend ableiten kann, noch gewisse Quellen, d hoch 4x, j mu a von x, a mu a von x. Und dieses Integral dA, das ist halt mathematisch definiert als ein unendlich dimensionales Integral, wobei über alle Raumzeitpunkte, über alle Viererindizes und über alle Farbindizes multipliziert und dann den Wert des Feldes für die entsprechenden Indizes von minus bis plus unendlich integriert. Gut, also das ist sicher der naheliegende Versuch oder der direkte Übergang von ja, unseren Erfahrungen mit dem Skalarenfeld auf jetzt so ein Eichfeld. Gut, und also bleiben wir bei reiner Young-Mills-Theorie, also mal als gewisse Vorübung zu QCD nur Gluonen. Wenn er da hinschaut, dann seht er, was ich gerade schon erläutert habe, dass halt quadratische Terme im Feldstärketensor stehen, was bedeutet, dass in der Wirkung kubische und quadratische Terme stehen. Also das heißt, analytisch können wir das erzeugende Funktional sicher nicht ausrechnen, sondern wir müssen halt wieder Störungstheorie betreiben, also das freie erzeugende Funktional berechnen und dann die Wechselwirkungen von diesen Gluonen irgendwie in Störungstheorie behandeln. Also deswegen wäre der nächste Schritt jetzt, dieses gesamte Funktional erstmal zu reduzieren auf das freie Funktional. Also freier, das heißt, quadratischer Anteil der Wirkung und dazu das erzeugende Funktional. Also die freie Wirkung, das sind halt von der Young-Mills-Wirkung alle Terme, die gerade quadratisch sind, genommen. Also da haben wir ein Viertel Integral d hoch 4x d μ a μ a minus d μ d μ a μ a mal das gleiche nochmal d μ a μ a minus d μ a μ a. Also gerade dieser Wechselwirkungsterm halt komplett weggelassen. Gut, und hier bietet es sich an, das ein bisschen umzuschreiben. Also wenn ihr euch erinnert, beim Skalarenfeld, da hat man auch ursprünglich Ableitungen auf unser Feld stehen, aber das wollten wir nicht haben. Wir wollten das in der Form haben, sodass ein Feld ohne Ableitung entsteht, dann ein länglicher Operator von mir aus und am Ende wieder ein Feld. Und das Inverse dieses Operators, das war dann unser skalarer Feldpropagator. Und hier wäre halt das Analoge, wenn es funktioniert, dann der Propagator der Gluonen. Naja, und um halt irgendwie hinten ein Feld rauszuziehen und vorn rauszuziehen, muss ich halt einen dieser beiden Terme partiell integrieren, also mit anderen Worten diese Ableitung und diese Ableitung auf das hintere wirken lassen, dann kann ich das A μ vorziehen und naja, wenn man mit gleichen Argumenten das halt tut und sich überzeugt, dass die Oberflächenterme verschwinden, dann hat man folgenden Ausdruck, 1/2 Integral d hoch 4x, Integral d hoch 4y, a μ a von x, Delta a b, Delta x minus y, minus, es kommt von der partiellen Integration, Delta μ nü, dann der D'Alembert-Operator im Euklidischen, der auf y wirkt, plus d μ auf y, d μ auf y und am Ende a μ b von y. Gut, und mit einer Analogie zu dem, was man in den letzten Kapiteln betrieben haben. Und hier kommt jetzt wieder eine ungeschickte doppelte Verwendung von den Buchstaben rein, der nur an der Menge der Indizes zu unterscheiden ist. Aber wir hatten das damals also immer als groß A bezeichnet und ich will es auch dieses Mal deswegen so nennen. Also das hat nichts mit dem Eichfeld jetzt zu tun, sondern ist einfach der quadratische Operator und A hoch minus 1 ist dann unser Propagator. Also A μ nü A Alpha Beta x, y. Also Wenn euer Geschmack anders ist, dann von mir aus nennen Sie es um auf B oder irgendwas. Aber seid euch gewahr, dass dieses Objekt halt gerade das ist, was man beim Skalarenfeld in der Quantenmechanik immer als groß A bezeichnet hat. Gut, naja, und jetzt, wenn ich halt den quadratischen Teil der Wirkung isoliert habe und den auch noch so umgeschrieben habe, in der Form Feld mal diesen Operator A mal das Feld, dann kann ich es explizit lösen. Das erzeugende Funktional, das haben wir auch des Öfteren schon getan, also in der Quantenmechanik sehr explizit und dann beim Skalarenfeld nochmal, dann kommt raus Z0 von J ist eine E-Funktion und zwar mit einem Plus-Integral d hoch 4x Integral d hoch 4y j μ a von x jetzt a hoch minus 1, also das Inverse dieses Operators μ nü a b j nü b von y. Also ich habe einfach die Formel von damals übernommen, aber im Prinzip, was ihr halt hier wieder tun könnt, wenn ihr diese Wirkung da oben sozusagen einsetzt, dann habt ihr ein quadratisches oder unendlich viele quadratische Integrale, also Gauss-Integrale, was ihr halt tun müsst, ist, ihr müsst quadratisch ergänzen, das gibt euch gerade dieses a hoch minus 1 und ihr müsst halt die Gauss-Integrale ausführen, das könnt ihr durch gewisses Diagonalisieren machen. Aber diese Normierung 1 durch z, die lässt euch alles wieder wegfallen, was von den Gauss-Integralen kommt. Und im Prinzip bleibt nur der Faktor übrig, der vom quadratischen Ergänzen da dazu kam. Gut, bis hierhin ist alles wunderbar, aber jetzt kommt der Knackpunkt, also das Problem, wo wir in der nächsten Zeile scheitern. Denn um jetzt Störungstheorie zu machen, würde man halt dieses a hoch minus 1 gern ausrechnen. Das wäre von der Bedeutung unser Gluon-Propagator oder wenn er es für Maxwell-Theorie macht, unser Photon-Propagator. Und naja, wie wir jetzt gleich sehen werden, dieses Objekt, das existiert nicht. Also a hoch minus 1 existiert nicht. Und das könnt ihr auch sehr leicht sehen. Denn, schauen wir uns folgende Gleichung an, Integral d hoch 4 y a mü nü a b x, y, also unser Operator wieder, und multiplizieren wir an diesen Operator eine Funktion hin, folgender Gestalt d nü, nennen wir es w, egal was dieses W jetzt ist, es kann völlig beliebig sein, hat einen Farbindex und hängt von Y ab. Also das folgende Argument ist vielleicht geschickt, wenn ihr euch das sozusagen als Matrix, die an den Vektor multipliziert wird, vorstellt. Also natürlich haben wir hier Operatoren und Funktionen, das heißt die Matrix ist unendlich groß und der Vektor ist unendlich lang, aber von der Struktur ist es nichts anderes. Also dieses Integral d hoch 4y ist halt mehr oder weniger die Summe, die Matrix und Vektor zusammen multipliziert. Okay, wenn wir jetzt das ausrechnen und diesen Operator groß A einsetzen, also Delta AB, das ist einfach, das biegt den Index B auf dem A um, dann das Delta ist auch nicht schwer, das nimmt halt die Integration weg und macht unsere Y-Ableitungen zu X-Ableitungen. Also am Ende, was stehen bleiben wird, ist, naja, diese Delta-Funktionen sind auch zum Beispiel noch einfach, die machen das Nü zu dem Mü. Also als Endergebnis habt ihr minus Box oder D'Alembert-Operator d Mü minus d Mü D'Alembert-Operator WA von X. Gut, aber offensichtlich ist das ein und dasselbe, den Ableitungen, Ordinäre, die vertauschen. Also kommt hier 0 raus. Und naja, die Konsequenz ist, dass dieser Operator oder diese sehr große Matrix A, die hat halt offenbar 0 Moden. Also wenn ich einen Vektor an die Matrix hin multipliziere und 0 rauskommt und der Vektor nicht selber 0 ist, und das ist er nicht, weil wir das W beliebig wählen können, dann haben wir das, was ein Nullmod ist, und Nullmod ist mit dem Eigenwert 0 assoziiert, und Eigenwert 0 bedeutet immer, dass die Matrix nicht invertierbar ist. Aber gerade das wollte man oder würde man eigentlich gern tun wollen, denn wir brauchen das Inverse von diesem Operator A, um den Propagator hinzuschreiben. Und naja, das ist halt gerade der Nachweis meiner Behauptung, dass auch minus 1 nicht existiert. Also auch minus 1 A hat 0 Moden. Nämlich d mü VA, und Konsequenz ist, da ist nicht invertierbar. Und auch hier gleich der Versuch, die Ursache zu lokalisieren. Also diese Nullmoden hier, die muss man es anders schreiben. Also die Feldkonfiguration A μ A ist D μ W A, die ist eigentlich äquivalent zu A μ A gleich 0. Also in der Elektrodynamik seht ihr das unmittelbar, wenn er irgendeine Viererableitung auf eine Funktion oder was anwendet, dann habt ihr gerade das, was halt die Eichtransformation beschreibt. Und wenn ansonsten nichts steht, ist es offensichtlich eine Eichtransformation des Felds A μ gleich 0. Und naja, in der Young-Mills-Theorie, glaube ich, steht jetzt nicht mehr dort. Ah doch, da unten habt ihr es noch, die Eichtransformation. Da hat es zwar ein bisschen einen komplizierteren Ausdruck hier stehen, aber dieser Ausdruck, der wird auch sehr einfach, wenn er dieses A μ gleich 0 setzt. Und das ist gerade halt meine Behauptung, dass naja, das ja auch in der nicht-arbischen Eichtheorie äquivalent zu A μ gleich 0 ist. Und naja, gerade solche Eichfelder, die offenbar alle Eichäquivalent sind, die machen uns gerade die Schwierigkeiten. Oder anders ausgedrückt, wenn wir jetzt irgendwie den Raum der Funktionen einschränken würden, auf den dieser Operator A μ wirkt, nämlich, wenn wir, sagen wir mal, gerade diese Eichkopien hier rauslöschen würden, dann hätte man dieses Problem nicht. Also der hier bereitet ja keine Schwierigkeiten. Wenn der Vektor selber 0 ist, dann ist es kein zulässiger Nullmod. Und wenn wir die anderen irgendwie rausfeuern würden, dann hätte man dieses Problem weg. Also soll es nicht so rüberkommen, dass man gerade die ganz speziellen jetzt hier da irgendwie weghaben wollen. Also das ist nur ein Beispiel von Nullmoden, die offenbar existieren und das nicht invertierbar machen. Aber nichtsdestotrotz deutet sich hier auch wieder an, dass halt die Eichfreiheitsgrade, die man haben, dass die also für diese Misere verantwortlich sind. Und auch hier wird jetzt die Lösung halt sein, dass wir gewisse Eichfixierungen vornehmen, und wenn wir das tun, dann wird man plötzlich sehen, dass dieser Propagator invertierbar ist und man vernünftig Störungstheorie treiben kann. Also Ausweg: Schränke Pfadintegral durch Eichfixierung ein. Das heißt, behalte Integration über physikalisch. Unterschiedliche Eichfeld-Konfigurationen, aber integriere nicht über Eichäquivalente. Gut, dann also dieser Ausweg, was ich jetzt so in Worten hingeschrieben habe, das ist nichts Einfaches. Also das werden wir heute nicht mehr schaffen, sondern da brauchen wir wahrscheinlich heute und die gesamte nächste Stunde dazu. Und auch die Mathematik, die dahinter steckt, die ist nicht einfach. Also mir hat die immer große Schwierigkeiten bereitet. Auch jetzt, wie ich da die Bücher wieder konsultiert habe, hat es mir Schwierigkeiten bereitet und bin auf genau die gleichen Probleme wiedergestoßen wie schon als Student. Und auch der Meinung, aber ich werde es euch im Detail zeigen, dass die Autoren dieser Bücher da auch irgendwie mogeln und die kritischen Stellen irgendwie umgehen. Also da, wo es prekär ist oder was, da hat man entweder das Gefühl, einer schreibt vom anderen ab oder sie wollen einfach nichts Längliches tun. Also es ist nicht einfach, das heißt, wenn Probleme auftreten, fragt nach. Das ist wichtig und das sollte man wirklich versuchen, halbwegs gut zu verstehen. Also das größere Kapitel heißt Eichfixierung und VDF-Popov-Methode. Also das waren die beiden Leute, die es entwickelt haben. Und ja, also erstmal eine Definition in Worten zu A μ A. Gehörige Eichorbit. Das ist definiert als die Menge aller zu A μ A Eichäquivalenten. Eichfeld-Konfigurationen. Also ich versuche mich mal in der Skizze oder in dem Bild. Ich habe jetzt nur zwei Koordinatenachsen und schreibe da jeweils A hin. Also was diese beiden Koordinatenachsen symbolisieren sollen, ist dieser unendlich dimensionale Funktionenraum der Eichfelder A, μ, A. Also diese Achsen, also jeder Raumzeitpunkt würde einer Achse entsprechen, jeder Farbindex würde einer Achse entsprechen und jeder μ-Wert würde einer Achse entsprechen. Also das ist Eichorbit. Aber das sollte lesbar sein, denn das ist gerade das in dieser Zeile. Gut, also in dieser 2D-Skizze, was so ein Eichorbit halt ist, das ist dann irgendeine Linie. Und was diese Linie jetzt bedeutet, ist, dass halt hier von mir aus ein Eichfeld A μ A an diesem speziellen Punkt definiert ist. Und wenn ich jetzt eine Eichtransformation mache, dann komme ich zu einem anderen Eichfeld A μ A G und das liegt halt auf dieser Linie drauf. Also das heißt, alle denkbaren Eichtransformationen, wenn ich von einem Punkt ausgehend ausführe, dann gibt es eine hochdimensionale Hyperfläche in diesem unendlich dimensionalen Raum und das ist halt der Eichorbit. Und alle Punkte auf einem Eichorbit entsprechen der gleichen Physik. Und naja, wie man schon irgendwie vermuten, ist halt gerade das Problem, dass diese Eichorbits groß sind, dass halt im Prinzip viele, viele, viele Kopien von einer physikalischen Situation existieren und nicht irgendwie nur eine 1-zu-1-Korrespondenz zwischen Eichfeldern und Physik vorliegt.
Entschuldigung, was war jetzt nochmal genau Eichäquivalent?
Also wenn ich ein Potential A μ A habe und eine Eichtransformation mache und ein anderes kriege, sind beide Eichäquivalent. Okay. Und beschreiben damit die gleiche Physik. Also kein Experiment kann dir sagen, dieses Eichfeld oder dieses liegt vor. Und da gibt es halt unendlich viele für eine gegebene Physiksituation. Und diese Menge der unendlich vielen, das ist halt das, was man Eichorbit bezeichnet.
Aber also, wenn ich zum Beispiel eine Phase habe, wenn diese Transformation eine Phase ist, dann kann ich ein Interferenzexperiment machen. Das würde sich doch dann unterscheiden.
Nee, das ist mir nicht klar, wie Sie ein Experiment da machen wollen würden. Ich meine, Sie können, also bleiben wir beim Elektromagnetismus, da haben Sie elektrische, magnetische Felder, die Sie messen können. Aber eine Eichtransformation hat halt die Eigenschaft, dass das elektrische, magnetische Feld nicht verändert wird, auch nicht um eine Phase, um gar nichts. Deswegen, also mir ist nicht bekannt, wie man das ausmessen könnte, ob halt eine Eichfeldkonfiguration oder eine andere vorliegt. Gut, also dann nochmal, was da schon gestanden ist, ein bisschen detaillierter. Jetzt das prinzipielle Vorgehen. Beschränke Pfadintegral auf eine Hyperfläche im Funktionenraum, der A μ A die zumindest im Idealfall, ich werde da später noch drauf zu sprechen kommen, die jeden Eichorbit genau einmal schneidet. Und ja, so eine Hyperfläche kann man definieren durch eine sogenannte Eichbedingung. Und also kompakt geschrieben sieht die so aus, f von a als Funktion vom Eichfeld, das muss 0 sein. werde gleich noch ein bisschen was zur Struktur, also insbesondere zu den Indizes von diesem F sagen. Aber das wird in den Büchern immer ein bisschen knapp gehalten und also ich hatte da jedes Mal wieder Schwierigkeiten, das zu verstehen. Aber bevor wir das tun, gehen wir erstmal nochmal an dieses Bild zurück. Also neben diesem einen Eichorbit haben wir halt für eine andere Physik zum Beispiel diesen Eichorbit und für eine dritte Physik diesen Eichorbit. Und was jetzt dieses Eichfunktional bildlich machen muss, ist halt eine Hyperfläche, also in unserem 2D-Bild ist das auch wieder eine Linie definieren, die jeden Eichorbit einmal schneidet. Also dieses Gestrichelte ist jetzt kein Eichorbit, sondern das ist die Hyperfläche, die durch F gleich 0 ausgezeichnet ist. Naja, und wenn wir halt unser Pfadintegral auf diese Hyperfläche reduzieren, dann würde halt für jede physikalische Situation genau eine Feldkonfiguration noch übrig sein und nur über diese Kringel da, die diesen Repräsentanten entsprechen, würde integriert werden. Also das ist so die Grundidee. Die Mathematik ist halt schwieriger und das wird uns jetzt da vielleicht eine Stunde oder was beschäftigen. Also ein paar mehr Details zu dieser Eichbedingung. FA von A gleich 0. Also ich gebe euch erstmal ein Beispiel an, um es ein bisschen zumindest mit Leben zu füllen. Also eine gängige Eichung ist die sogenannte Lorentz-Eichung. Da wäre FA von A gleich d μ A μ A von x und wir haben es jetzt wirklich nochmal in Worten explizit zu machen. Die Funktion FA bildet A μ A von x, also hat Indizes Farbe A. Lorentz μ und Raumzeit x auf eine Funktion FA ab und letztere hat die Indizes auch wieder A, also Farbe und Raumzeit x. Also es ist ein schlichtes Abzählen jetzt von Freiheitsgraden. Das A-Feld, das hat mehr Freiheitsgrade, nämlich viermal so viel mit diesem Index A μ noch. Aber das ist nicht als eine Gleichung zu verstehen, sondern als natürlich sehr, sehr viele Gleichungen, nämlich für jeden Farbkanal und insbesondere für jeden Raumzeitindex. Als Nebenbemerkung, und das ist für die spätere Mathematik wichtig, aber ich will es hier gleich erwähnen, das ist sozusagen die gleiche Anzahl der Freiheitsgrade wie eine Eichtransformation hat. Also eine Eichtransformation lebt an jedem Raumzeitpunkt und eine Eichtransformation hat auch noch entsprechende sozusagen Farbindizes, die gerade den Richtungen oder Generatoren entsprechen. Das ist deswegen wichtig, weil im Folgenden, wenn man irgendwann mal diese Eichbedingung F, die wenn man sozusagen ableiten oder eine Jacobi-Determinante bilden, wo man nach der Eichtransformation ableiten und da ist es halt wichtig, dass das eine quadratische Matrix ist, also beides eine gleiche Anzahl von Freiheitsgraden hat. Deswegen wollte ich es explizit mal auflisten, dass ihr wirklich, wenn ihr das nochmal genau anguckt, wisst, mit was vom Objekt oder mit was von der Abbildung ihr da zu tun habt. Also bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel, wo ich angegeben habe. Also meine, was genommen wird, ist halt ein Eichfeld. Und was in dem Beispiel dieses F macht, ist, dass es eine Ableitung davor hängt und einen Viererindex hier kontrahiert. Also das heißt, was rauskommt, das hat weniger Freiheitsgrade oder sind weniger Gleichungen, die am Ende dastehen, als dieses A μ Freiheitsgrade hat, weil der Viererindex wegfällt. Aber es ist nichtdestotrotz eine Gleichung, die an jedem Raumzeitpunkt erfüllt sein muss und eine Gleichung, die für jeden Farbkanal erfüllt sein muss. Also es ist nicht irgendwie jetzt eine Funktion f, die gleich 0 ist, sondern es ist, wenn ihr so wollt, eine unendliche Menge von Gleichungen, die dieses f beschreibt. Der Vollständigkeit halber, also ich habe gesagt, eine Eichbedingung, die jeden Eichorbit genau einmal schneidet. Und wenn ihr vielleicht irgendwann weiter fortschreitet in eurem Studium der Quantenfeldtheorie, da werdet ihr dann irgendwann feststellen oder erfahren, dass das nicht möglich ist, zumindest nicht in der nicht-abelschen Eichtheorie. Das haben, soweit ich das historisch verstanden habe, die Leute auch erst später realisiert. Also die haben dieses Zeug gemacht. Und irgendwann kam ein schlauer Mensch, der hieß Gribov, und der hat dann halt irgendwie nachgewiesen anhand von dem Beispiel, dass diese Annahme des einmaligen Schneidens, dass das nicht erfüllt ist oder nicht erfüllbar ist. Und für manche Fragestellungen bereitet es gewisse Probleme, aber Gott sei Dank kann man zeigen, dass es Verstörungstheorie keine ernsthaften Probleme bereitet. Aber nichtsdestotrotz also die Bemerkung nicht abelschen Fall in der Regel nicht erfüllbar. Das heißt, es gibt mehrere Schnittpunkte, mit einem Eichorbit. Und diese vielen Schnittpunkte, die bezeichnet man dann als sogenannte Gribov-Kopien. Und ja, ohne Beweis oder auch ohne plausibles Argument. Jetzt erstmal ist es aber unproblematisch, Verstörungstheorie und daher werde dieses Gribov-Problem im Folgenden ignorieren. Also wer da Interesse haben sollte, da gibt es ein Quantenfeldtheorie-Buch von, ich weiß gar nicht mal, wie man den genau schreibt, Itzkisson und Zuber oder so. Die haben da ein bisschen was drinstehen. Also da könnt ihr da, wenn euch dieses Problem irgendwann mal unterkommt oder genauer interessiert, eure Recherchen beginnen und die verweisen auf Literatur. Also du meinst dieses dreibändige Werk, das habe ich selber. Also ich kenne das Buch, aber nur vom Cover her, ich habe das nie durchgelesen, aber ich nehme es an, nachdem so ein fetter Schinken ist, ist anzunehmen, dass da auch was drinsteht dazu, ja.
Das hat, glaube ich, der Dietrich letzten Semester gesagt, dass sich der Weinberg mit so Sachen verschickt, die sonst keiner, von denen sich sonst alle berichten.
Ah ja, okay. Und das, ja. Also. Ich weiß nur, dass es in vielen Quantenfeldtheoriebüchern, die ein bisschen dünner sind, da wird das Problem überhaupt nicht angesprochen. Also ich hatte jetzt gestern da vier auf meinem Schreibtisch liegen und das war das Einzige, wo ich halt einen Hinweis drauf gefunden habe und die anderen haben es ignoriert. Also wahrscheinlich, wenn er dickere oder speziellere Werke dann findet, das Also irgendwo in der Literatur ist das zu finden. Das ist ein wichtiges Problem und eins, das insbesondere dann Schwierigkeiten macht, wenn man von der Störungstheorie weggeht. Aber nachdem wir nur Störungstheorie machen, machen wir da ganz am Ende Numerik und das ist auch nicht schlimm. Glaube ich, lohnt es sich nicht, jetzt da im Detail drüber zu reden. Okay, also jetzt liegt irgendwie so skizzenhaft der Fahrplan oder das, was wir tun wollen, vor. Jetzt müssen wir uns ein bisschen in die Mathematik stürzen. Die werden wir wahrscheinlich oder mit Sicherheit heute nicht fertig bringen. Aber ja, nichtsdestotrotz wollen wir mal beginnen. Also das Erste, was wir machen, wir definieren ein gewisses Objekt, was wir später dann brauchen, nämlich die sogenannte VDF. Popov-Determinante. Und ja, also die Gleichung ist nicht übermäßig lang. Die sieht so aus. 1 gleich Delta Fp von A. Das ist gerade die VDF-Popov-Determinante. Und hier steht jetzt ein Integral dg und dann steht ein Delta-Funktional oder ein Produkt unendlich vieler Delta-Funktionen f von ag. Also was diese VDF-Popov-Determinante, das ist eine Zahl einfach und später werden wir zeigen, dass das aus einer Determinante kommt oder eine Determinante von einer speziellen Matrix ist. Und diese Zahl, dieses Delta Fp, ist halt dadurch definiert, dass es, naja, gerade das Inverse von diesem Integral ist. Und was halt hier passiert im Integral? Ich nehme irgendeine Eichfeld-Konfiguration, also davon hängt ja gerade die VDF-Popov-Determinante ab. Dann mache ich beliebige Eichtransformationen. Also über die Eichtransformation, über alle nur denkbaren, wird integriert in Form von einer Art Pfadintegral. Also dieser ganze Funktionenraum der Eichtransformationen wird abgedeckt. Und naja, was drinsteht, ist eine Delta-Funktion von unserer Eichbedingung. Wobei, wie ich hier erläutert habe, ist es nicht eine Gleichung, sondern diese Eichbedingungen sind unendlich viele Gleichungen. Also hat man mehr oder weniger ein unendliches Produkt von Delta-Funktionen. Und das nennt man in der Regel Delta-Funktional, deswegen habe ich hier eckige Klammern geschrieben. Gut, das hier, also wie ich schon erwähnt habe, ist so eine Art Pfadintegral. Integral dg entspricht dem Produkt über alle Raumzeitpunkte dg von x. Wobei das dg von x, da muss ich noch ein bisschen was dazu sagen, denn ja, also anschaulich bedeutet es, dass ich über die Gruppe integriere, aber das zu formalisieren, das ist nicht so ganz einfach. Also dg von x ist ein sogenanntes harsches Maß, also das ist ein Begriff aus der Mathematik. Ah ja, irgendwo muss ich, wenn ich hier integriere, auch hier integrieren, genau. Also ein harsches Maß ist ein Begriff aus der Mathematik und ich werde gleich eine Gleichung dazu hinschreiben, aber was es anschaulich bedeutet, ist, dass irgendwie in fairer Weise über alle Gruppenelemente integriert wird. Also wenn er zum Beispiel an Elektromagnetismus denkt, wo eine U1-Eichtransformation habt, sind eure Gruppenelemente alle auf einem Einheitskreis. Ich meine, da ist es nicht übermäßig schwierig, was eine faire Integration ist. Da würde ich halt einmal über den Winkel oder was, der den Einheitskreis parametrisiert, von 0 bis 2 Pi integrieren. Ich meine, wenn ihr jetzt kompliziertere Gruppen habt, häufig kann man sich das als hochdimensionale Flächen vorstellen, da ist es halt in der Regel nicht so, dass er einfach über diese Parameter Lambda gleichförmig integriert. Das wisst ihr zum Beispiel schon, wenn er über eine eine Kugeloberfläche integriert. Da könnt ihr nicht einfach schreiben, die Theta und die Phi. Das würde euch ein verkehrtes Ergebnis für die Kugeloberfläche liefern, weil halt irgendwie eine gewisse Krümmung vorliegt und dann braucht er so eine Art Jacobi. Und eine faire Integration über eine Kugeloberfläche, da muss halt dann irgendwas, dieser Sinus Theta oder was noch rein. Und das ist gerade das, was in der Mathematik als harsches Maß bezeichnet wird. Ich meine, wie auch immer diese Gruppe ausschaut, und ich will es hier gar nicht herleiten für diese SUN-Gruppen, aber ihr solltet euch gewahr werden, dass halt da gewisse Faktoren drinstehen können oder müssen, damit wirklich jedes Gruppenelement das gleiche Gewicht hat in diesem Integral dg hier. Also ist ein sogenanntes harsches Maß. Und das heißt, für beliebige H-Element SUN, beliebige F, also das sind einfach Funktionen, und die Transformation, dass G' von x gleich g von x mal h ist. Also dafür gilt Integral dg von x f von g von x ist Integral dg' von x f von g von x. Also, was hier jetzt drin steht, ist das, was ich versucht habe, in Worten zu sagen. Also, wenn ich eine Funktion von meinen Gruppenelementen habe, dann macht es keinen Unterschied, ob ich irgendwie über die Gruppe integriere oder aber erst eine Transformation mache, sodass ich sozusagen die Gruppe erst ein Stück weiter drehe und in diesen weitergedrehten Koordinaten integriere. Also wenn wir bei U1 mal wieder bleiben als Beispiel, dann könnte zum Beispiel die Parametrisierung vom Einheitskreis, wenn ich irgendwie G anschaue, das könnte hier loslaufen von 0 bis 2 Pi. Und wenn ich irgendwie dieses H vom JAS als Pi halbe wähle, dann wäre halt mein G-Koordinatensystem, das würde halt mit der Integration dann irgendwie hier loslaufen und da oben wieder enden. Aber nachdem ich über alle Gruppenelemente integriere, ist sozusagen die Funktion, die ich aufintegriere, unabhängig davon, ob ich ein G- oder ein G integriere. Oder was er genauso schreiben könnte, aber was wir für die folgende Herleitung nicht brauchen, ist, dass er das dg von x belasst und die Funktion von g' von x abhängen lasst. Also wann immer ihr harsches Maß irgendwo liest, dann denkt da dran und seid euch gewahr, dass es eine gleichförmige Integration über alle Gruppenelemente ist. Gut, also nochmal zum harschen Maß in Worten. Es wird in fairer Weise über Gruppe integriert. Zum Beispiel U1 mit E gleich I hoch I Lambda, dann wäre Integral dg gleich Integral von 0 bis 2 Pi d Lambda. Naja, wenn ich, bleiben wir beim U1-Beispiel, denn das können wir noch irgendwie hinmalen. Ich könnte auch, also Realteil und Imaginärteil nehmen. Das ist die Fläche, die unserer Gruppe entspricht. Nennen wir den Realteil x. Und was ich auch tun könnte, also als Beispiel einer unfairen Integration, wäre, dass ich schreibe, Integral dg ist grad Integral dx von minus 1 bis plus 1, wobei hier die Konvention ist, dass dann mein g, wie muss ich es machen? Also ich will jetzt, wenn ich von hier bis hier integriere, möchte ich dieses Element da haben. Also g ist e hoch i mal Lambda. Und Lambda ist ja gerade dieser Winkel. Jetzt braucht man jemanden, der gut in Additionstheoremen ist. Wenn das hier x ist und das hier 1, wie ist dann Lambda und x verbunden? Wahrscheinlich der Cosinus von Lambda gleich x. Macht das Sinn? Gut, und dann können wir das auflösen. Lambda gleich Arcos Cosinus von x. Dann haben wir i hoch plus i mal Arcosinus von x. Und dann brauchen wir, dass wir zumindest alle erwischen, ein zweites Integral auch von minus 1 bis plus 1 dx. Wobei hier dann x die Parametrisierung sein soll, dass es e hoch minus i Arcos Cosinus von x ist. Gut, und das wäre halt deswegen unfair, weil wenn wir, sagen wir mal, dieses kleine x-Stück integrieren, dann haben wir eine sehr, sehr große Menge von Gruppenelementen abgespeist, wohingegen, wenn wir das gleiche x-Stück integrieren, da oben halt nur eine kleine Menge von Gruppenelementen ist. Also das wäre ein klassisches Beispiel für eine unfaire U1-Integration. Würde wahrscheinlich eh keiner machen, weil das schwieriger ist wie das normale mit diesem Winkel, aber zumindest wäre es ein Beispiel. Ja, also ein haarsches Maß bedeutet nichts anderes. Sie nehmen ihre Koordinaten und müssen halt die richtige Jacobi-Determinante reinschreiben. Das ist es. Mehr wollte ich nicht sagen. Das ist. Ja. Der richtige Jacobi, wenn man so will, genau. Also das ist der Grund, warum ich es auch sehr deutlich mache, in den Büchern, und aber da müssen wir nächste Stunde vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Also manchmal ist es einfacher, wenn man Integral dg stehen hat, was halt der Konvention einfach begrifflich das faire Integrationsmaß ist. Und manchmal ist es einfacher, wenn man d Lambda stehen hat. Aber auch im nicht-abelschen Fall, wo dann das Lambda ein A trägt. Und im nicht-abelschen Fall braucht man so ein Jacobi. Aber da mischen irgendwie teilweise die Autoren wahrscheinlich der Einfachheit halber zwischen dem einen und dem anderen. Und das ist halt, denke ich, einfach nicht wahr. Am Ende, und ich versuche das Argument das nächste Mal zu geben, ist das Endergebnis nicht verkehrt. Und also ich will nicht sagen, die Schlussfolgerungen sind falsch in den Büchern, aber die Herleitung, wenn man genau drauf guckt, die enthält gewisse Probleme. Sind schon. Ja, ich glaube, wir müssen, oder wenn man es richtig macht, ist es ein bisschen umständlicher, aber es ist halt zumindest dann die korrekte Herleitung. Aber gucken wir uns das nächste Mal an. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes verlängertes Wochenende und sehen uns am Mittwoch wieder.